Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Guten Abend. Über Erschrecken und Staunen bei den Ruhrfestspielen in Recklinghausen sprechen wir in dieser Fazitstunde. Über rechte Rhetorik und linke Reflexe beim Berliner Theatertreffen und über rechte Kulturpolitik in Chile und über einen neuen Vorhang für das Royal Opera House Covent Garden in London. Das edle Teil wird in der Nähe von Freiburg gefertigt. Jedes Jahr am 3. Mai hier in Fazit dasselbe Thema und der Satz, die Ruhrfestspiele in Recklinghausen sind eröffnet. So auch heute. Diesmal ist allerdings manches anders, denn das große Festspielhaus ist wegen Renovierung geschlossen und deshalb hat das Festival nebenan auf einer Wiese ein großes Zelt aufgebaut. Von dort kommt unser Kritiker Stefan Keim. Er hat Tanztheater gesehen und davor eine Rede gehört von der Schriftstellerin und Büchner-Preisträgerin Ursula Krechel. Er ist live zugeschaltet. Herr Keim, einen schönen guten Abend.
Hallo Herr Rölke.
Krechel beschäftigt sich in ihren akribisch recherchierten Romanen mit deutscher Zeitgeschichte. Was hat sie denn zum diesjährigen Motto Erschrecken und Erstaunen gesagt?
Sie hat zunächst einmal Bezug genommen auf ein Gastspiel bei den Ruhrfestspielen, und zwar Barry Koskys K, also Kafka-Inszenierung vom Berliner Ensemble, ist zu Gast. Und das hat sie zum Anlass genommen, um den Roman Amerika von Franz Kafka genau zu durchleuchten. Da geht es ja um jemanden, der als Migrant in die USA kommt, und sie stößt sich dann einmal kurz von einer Nacherzählung des Romans ab und berichtet darüber, wie sie Amerika erlebt.
Wir kennen das Großsprechertum, das Werbende, aber nicht Überzeugende. Eine Welt, die nur noch den Superlativ kennt. Keine Differenzierung, keinen Zweifel. Es gibt Gründe, gegenwärtig Amerika mit Staunen, ja mit Entsetzen anzusehen. Es schaut nicht zurück. Ein Drama, dem die Helden fehlen, in dem es von Schurken, Überzeugungstätern, Falschmünzern wimmelt.
Ich glaube, da können wir alle nicken. Ich hatte jetzt ehrlich gesagt gehofft, dass sie da etwas mehr in die Tiefe geht. Aber sie geht weiter im Roman zu einem Kapitel, das ja sehr oft im Theater auch reflektiert und beschrieben wird, das Naturtheater von Oklahoma. Ein Theater von alle für alle. Und sie beschreibt, wie sie das heute empfindet. Nämlich gar nicht als etwas, das auf der Bühne stattfindet, sondern im Internet.
Platzausnutzung 98,2%. Wie die Wählerstimmen in Diktaturen. Und die Logenplätze nimmt ohnehin das Ego in Anspruch. Alle posten, alle liken, Herzchen, Händchen sind unterwegs im Netz. Alle hocken auf dem Sofa und sind allein. Eine Dauererregung ohne Dramaturgie.
Und damit hört es ehrlich gesagt auch schon auf. Ich habe jetzt ein Best-of der aktuellen Bezüge aus der Rede geholt. Ich habe den Eindruck, also sie war wirklich sehr klug, wie bei Ursula Krechel nicht anders zu erwarten. Aber ich hatte den Eindruck, sie hat damit kein Theaterfestival eröffnet oder Kulturfestival. Es ist für mich eine Rede, die so die Antrittsrede bei einer Poetik Gastprofessur an einer Universität ist, aber sie ist sehr, sehr wenig konkret geworden. Wer sich ein eigenes Bild machen will, kann die Rede übrigens morgen in der Frankfurter Allgemeinen nachlesen.
Und auf der Webseite kann man sie auch nachhören, auf der Webseite der Ruhrfestspiele Recklinghausen. Jetzt aber, Herr Keim, zum Eröffnungsstück. Erstaunen war versprochen mit einem Tanztheaterstück zwischen Poesie und Wissenschaft. Der taiwanesische Choreograf und Erfinder Huang Yi, er hat 10 Jahre lang einen Industrieroboter programmiert und tanzt nun mit ihm. Huang Yi und Kuka heißt das Stück. Was war das denn für ein gemeinsames Agieren von Mensch und Maschine?
Das ist wirklich was ganz Besonderes, weil es auch nicht so ein humanoider Roboter ist. Also er ist dem Menschen wirklich nicht so furchtbar ähnlich. Es ist eine Art Greifarm, und am Ende dieses Arms ist eine Zange, also ein Industrieroboter. Diese Zange vermenschlicht diesen Roboter sehr, denn sie ist so eine Art Kopf, und am Anfang nähern sich die beiden, also Mensch und Maschine, vielleicht auch Schöpfer und Geschöpf, ganz langsam einander an. Dazu gibt es dann auch so eine versonnene Musik. Später gibt es auch Klassik und auch mal einen Popsong. Interessant ist, dass es sich da immer wieder wechselt, dass immer wieder wechselt, was eigentlich zwischen den beiden passiert. Besonders interessant ist, wenn dann auch der Roboter plötzlich anfängt, den Menschen wie eine Puppe zu bewegen. Und es ist auch nicht nur Huang Yi, der alleine auf der Bühne ist. Es sind noch eine Tänzerin und zwei weitere Tänzer dabei und ganz am Schluss wird eine Liebesgeschichte von diesem Roboter inszeniert. Also der Roboter versucht, uns Menschen genauso kennenzulernen, wie wir den Roboter kennenlernen wollen, beziehungsweise wollen wir ihn wirklich kennenlernen oder vermenschlichen wir ihn? Das ist schon wirklich eine sehr, sehr spannende Performance.
Der Tanz mit dem Roboter, da ist man selbstverständlich sofort beim Thema künstliche Intelligenz und auch der Frage, ob eine Maschine vielleicht sowas wie ein Eigenleben führen kann, Individualität oder gar Kreativität entwickeln kann. Kann man denn dem Roboter KUKA ein bisschen Eigenleben attestieren, Herr Keim, oder bewegt es sich im Rahmen seiner Programmierung?
Er bewegt sich absolut im Rahmen der Programmierung und da muss man dazu sagen, das Stück ist von 2015. Da war man mit der künstlichen Intelligenz auch noch nicht so weit. Das habe ich aber auch gerade erst erfahren, als ich ein bisschen nachrecherchiert habe. Und also es ist wirklich haargenau, also das ist wirklich Ingenieurskunst, diesen Roboter so genau zu programmieren, dass es auch mit diesen komplexen Tanzbewegungen klappt. Denn der hat natürlich eine Kraft und der nimmt keine Rücksicht. Man muss also schon wirklich auch ganz genau wissen, was diese Maschine tut, damit es dann nicht zu Verletzungen kommt. Es ist interessant, dass gerade wo dieses Stück schon 11 Jahre alt ist, dass ich aber doch dramaturgische Schwächen sehe. So bezaubernd und spannend und völlig ungewöhnlich einzelne Momente sind, so sehr finde ich doch, hat das Ganze so eine komische Heiligkeit. Alles ist im Dunkeln, alles wird ganz langsam gemacht und ich habe den Eindruck, viele Themen wiederholen sich auch, aber nicht so, dass sie die auch dann weiterführen würden. Also die Aufführung hat schon ihre Schwächen, aber sie ist auch absolut faszinierend.
Greifarm mit Zange, da kann man verstehen, dass man da ein bisschen mulmiges Gefühl bekommt. Auch als Zuschauerin, als Zuschauer, man reagiert ja da ganz unmittelbar auf solch eine Performance. Was sagen denn die Reaktionen über uns Menschen aus?
Also ich glaube, dass wir immer noch dazu neigen, die Maschinen zu vermenschlichen, weil dieser Roboter auch am Anfang oder zu verhaustieren. Am Anfang kommt dieser Roboterarm dem Tänzer so nah und bewegt sich so ein bisschen wie ein Hund, der gestreichelt werden will. Das Ganze, also es ist sehr, sehr offen. Es ist wirklich sehr, sehr offen, was man alles damit hineinlesen kann. Der Applaus des Publikums war aber durchaus verhalten.
Ich hatte es am Anfang gesagt, mit dem Festspielhaus in Recklinghausen steht die zentrale Spielstätte in diesem Jahr nicht zur Verfügung. Was hat denn das zur Folge? Gibt es etwa kleinere Stücke zum Beispiel in dem Zelt?
Es gibt dort zum Teil kleinere Stücke. Also es ist schon so, dass die ganz, ganz großen Spektakel dieses Jahr nicht stattfinden können. Aber es gibt ja noch das Theater in Marl, das immer mitbespielt wird. Diesmal auch ein bisschen mehr. Da kommt zum Beispiel jetzt direkt am Wochenende Hard Times von Charles Dickens vom Thalia Theater. Hatte ja gerade Premiere, weitgehend gut gesprochen worden. Und es gibt zum Beispiel auch eine Uraufführung, jetzt direkt am Donnerstag. Die findet im Schauspiel Essen statt, also unter dem Rahmen der Ruhrfestspiele, aber da muss man dann eben halt von Recklinghausen nach Essen fahren. Also man versucht da ein bisschen ein durchaus großes und vielfältiges Programm zu zeigen unter erschwerten Bedingungen.
Die Ruhrfestspiele bis 13. Juni in Recklinghausen, Marl und Essen, wir haben es gehört. Stefan Keim hat für Fazit die Eröffnung besucht. Herr Keim, ich danke Ihnen.
Gerne.
Das Berliner Theatertreffen. Es präsentiert 10 wichtige, bemerkenswerte Inszenierungen und ist damit so etwas wie eine Leistungsschau des Gegenwartstheaters. Das wurde auch deutlich bei unserer Fazit-Live-Sendung zur Eröffnung des Theatertreffens am Freitag. Das Festival will in seinen Diskussionen jenseits der Theaterinszenierung auch übergreifender über Politik und Gesellschaft nachdenken. Und dafür gibt es ein Diskursprogramm, das in diesem Jahr Matthias Dell verantwortet. Er ist Theater-, Film- und Medienkritiker hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Heute Abend nun hatte er 2 Gesprächspartner zur Diskussion geladen, um über rechte Rhetoriken und linke Reflexe zu sprechen. Der Titel des Abends: Warum sind die Linken auch noch an den Rechten schuld? Auf dem Podium saßen der linke Pop-Theoretiker Dietrich Diederichsen und der ehemalige CDU-Generalsekretär Ruprecht Polenz. Barbara Behrendt hat die Diskussion im Haus der Berliner Festspiele verfolgt und ist zu mir ins Studio gekommen. Hallo, schönen guten Abend.
Guten Abend.
Diederichsen und Polenz, das klingt auf dem Papier nach einer Polarisierung, die selbstverständlich auch beabsichtigt war. Haben Sie denn da tatsächlich grundlegend unterschiedliche Haltungen erlebt?
Ja, das könnte man meinen, dass die so sehr unterschiedlich sind, weil es ja ein linker Kulturtheoretiker und ein CDU-Mann da miteinander diskutieren, warum rechte Rhetorik jetzt so erfolgreich ist. Das wirkt auf den ersten Blick aber tatsächlich gegensätzlicher, als es dann war oder als es ist. Dietrichsen steht ja für so eine linke Kulturkritik, die immer auch so eine linke Selbstkritik formuliert. Er wird ja auch so als linker, linken Hasser bezeichnet. Und Polenz dagegen eckt ja mit seinen liberalen Positionen beim konservativen Flügel der eigenen Partei dann immer wieder an. Also die beiden sind gar nicht so fern voneinander, wie man meinen könnte. Beide sind ja auch profilierte Verteidiger der Demokratie gegen Rechtsextremismus. Nur, dass Dietrichsen eben seine linke Selbstkritik von innen heraus formuliert, während Polenz sie dann eher so von außen als liberal-konservativer Beobachter adressiert. Und Matthias Dell hat aber auch gleich zur Begrüßung gesagt, dass er es gar nicht so fruchtbar halten würde, wenn man da jetzt einen Rechten gegen den Linken gegeneinander hetzen würde. Und jetzt muss man aber eher das Gegenteil festhalten. Also wirklich viel Kontroverse gab es an diesem Abend mit den beiden jetzt gar nicht so sehr.
Dietrichsen ist Theoretiker, Polenz ein politischer Praktiker. Dazwischen liegen ja auch sprachlich oft Welten. Mhm. Auf welcher Ebene haben denn die beiden überhaupt diskutiert?
Ja, auch das hat Matthias Dell als Moderator vorweggenommen, dass man an diesem Abend wirklich auf der theoretischen Metaebene diskutieren will. Das war schon mehr ein Uniseminar für politische Theorie, fand ich, als jetzt eine praktisch orientierte Diskussion. Mit dem Theatertreffen, mit Kunst, mit Kultur, mit dem Ort der Berliner Festspiele hatte das jetzt eigentlich wenig zu tun. Einmal wurde kurz über die Inszenierung gesprochen, die jetzt eben auch Ausgangspunkt für diesen Abend, für diese Diskussion war. Dazu kommen wir noch. Darüber hinaus war das schon wirklich Metadiskurs, den ich für so ein Festival wie dieses fast ein bisschen zu theoretisch finde. Ruprecht Polenz hat sich es aber trotzdem nicht nehmen lassen, immer wieder ja auf die Realpolitik zu verweisen und dann immer wieder mit so klaren, kernigen Sätzen da auch wirklich nochmal Realpolitik reinzubringen.
Um welche Themen ging es überhaupt?
Ja, zuerst mal hat man sich doch sehr lange bei den 68er-Linken aufgehalten, auch ein bisschen verzettelt, um rauszufinden, woher der Ursprung kommt, die Linke für eine starke faschistische Rechte verantwortlich zu machen. Sowohl Ruprecht Polenz als auch Dietrichsen haben da erzählt, wie autoritär, wie rigide die linken K-Gruppen damals waren, wovon man sich dann distanziert hat. Dann ging es um den Begriff und die Politik der Political Correctness. Darüber hat Dietrichsen ja schon vor 30 Jahren ein Buch geschrieben. Solange gibt es diesen Begriff auch schon, der aus den USA dann nach Deutschland gekommen ist, mit ganz anderen Konnotationen. Das war ein großes Thema. Und es ging um die Frage, ob Ruprecht Polenz Social Media Auftritt auch etwas Gutes gegen rechts bewirken kann, ob man mit Rechten reden kann, ob und wie man NGOs finanzieren sollte und zum Beispiel auch, ob der Poststrukturalismus, also das Infragestellen der Wahrheit, die Ironie, die dann plötzlich über allem lag, nicht auch Schuld haben könnte an der Etablierung von Fake News heute.
Und was waren jetzt die interessantesten konkreten Punkte?
Also interessant fand ich die Diskussion über die Verantwortung der Medien und die Frage, inwiefern nicht auch die mediale Aufmerksamkeit die rechtsextreme Parteien auch groß gemacht hat. Und da sagte Dietrichsen Folgendes.
Die Art und Weise, wie dann immer wieder liberale Blätter was fasziniert sind von irgendwelchen Rechten, die mehr als vier Wörter sinnvoll miteinander verbinden können und dann nach Schnellroder oder wie das heißt, rausfahren und unglaublich lange Home-Stories über Götz Kubitschek und seine Gang verfassen. Das ist so eine schlechte Diskurspolitik. Oder ich denke auch, wie in den Anfängen Pegida hochgeschrieben worden ist. Es verging keinen Tag, wo die sich zum Würstchenessen getroffen haben, wo nicht irgendwie die Tagesschau dabei war oder so. Ich übertreibe jetzt.
Ja, und diese Faszination eben dafür, dass Rechte ja auch klug sein können, die hat er dann auch dem Regisseur Julian Hetzel vorgeworfen, der mit seiner Produktion Three Times Left is Right beim Theatertreffen zu Gast sein wird. Da geht es um einen linken Professor, der mit einer Frau verheiratet ist und Kinder hat, die ganz nach rechts abgedriftet ist sozusagen. Und Hetzel war wohl auch sehr fasziniert, dass diese Frau doch aber so klug wäre. Und mit so einer Faszination, sagt Dietrichsen, für Rechte käme man da eben nicht weiter. Und Ruprecht Polenz hat das dann noch ausgeweitet eigentlich auf die Frage, ob man in der medialen Öffentlichkeit überhaupt Rechtsextreme stellen kann. Und da hat er Folgendes gesagt.
Sie brauchen, um einen falschen Satz zu widerlegen, 10 Sätze. Und wenn Sie in der Talkshow beim 7. angekommen sind, haut der Gesprächspartner den nächsten falschen Satz raus.
Oder der Moderator.
Oder der Moderator. Das heißt also, das ist wie Hase und Igel, das können Sie nie gewinnen. Deshalb ist auch diese Vorstellung, man könne das in so einer Talkshow stellen oder, die sind abwegig.
Ja, und nachdenkenswert fand ich dann schon auch die Aussage von Polenz, der ja so als Twitter-Gott der CDU gilt, dass man eben auch den Rechten dort auf Social Media nicht das Feld überlassen darf, das ja auch immer breiter wird. Er meinte, bei allen Hasskommentaren, die da unterwegs sind, gibt es ja auch immer Tausende, die einfach mitlesen und die dann eben auch mit beeinflusst werden. Es ging dann auch nochmal um diese Abschaffung der NGOs von der Familienministerin Prien. Das hat man noch so gestreift, allerdings eher kryptisch, muss ich sagen. Wer jetzt nicht weiß, dass es da um dieses Programm Demokratie leben der CDU geht, die dieses Programm eben gerade massiv umgestaltet und zwar so, dass es eben wirkt, als würde man da nicht nach Qualität über Förderprojekte entscheiden, sondern eben über politische Gesinnung, der konnte da doch eher weniger folgen. Das war ein bisschen über die Köpfe hinweg gesprochen.
Und nun Ihr Fazit, Frau Behrendt. Wurde denn die Frage des Abends beantwortet? Warum sind die Linken auch noch an den Rechten schuld?
Ja, das kam ganz zum Ende. Da hat Matthias Dell dann diese Frage gestellt. Und Ruprecht Polenz hatte da auch eine ganz klare Antwort drauf.
Man kann sicherlich feststellen, dass es die einen oder anderen Fehler aus den linken Milieus gegeben hat, die von der Rechten ausgenutzt worden sind. Aber es wäre völlig falsch, die Rechte nur als ein Echo auf sozusagen etwas Linkes zu erklären. Das ist schon ein eigenes Machtprojekt. Das geht ja bis in die Feuilletons, ne? Also inzwischen auch in der Zeit, dass so gesagt wird, also eigentlich sind die Linken an den Rechten schuld. Das halte ich für eine wirklich abwegige These. Sie haben vielleicht Munition geliefert für das eine oder andere, aber schießen tut die Munition von alleine nicht. Die muss man dann schon selber gezielt abfeuern und genau das ist das, was die AfD macht.
Ja, und ich finde, diese Frage wäre eigentlich perfekt für den Anfang gewesen, auch diese Antwort, um dann gleich ganz direkt ins Gespräch einzusteigen und wirklich zu diskutieren, was es mit den rechten Rhetoriken auf sich hat, wie die sich speisen, inwiefern das dann mit den Linken zusammenhängt. So war das schon eine Diskussion, die viele spannende Dinge so theoretisch und schon auch intelligent angerissen hat, aber die sich dann doch sehr in Metaebenen aufgehalten hat und doch eher weniger jetzt wirklich zum Punkt und zum Kern der Sache gekommen ist.
Das Berliner Theatertreffen, neben den 10 ausgezeichneten, ausgewählten Inszenierungen gibt es auch ein Diskursprogramm. Heute der Auftakt zum schönen Thema, warum sind die Linken auch noch an den Rechten schuld? Mit dem Pop-Theoretiker Dietrich Dietrichsen und dem ehemaligen CDU-Generalsekretär Ruprecht Polenz. Barbara Behrendt hat für uns diese Diskussion verfolgt, darüber berichtet. Dankeschön.
Sehr gern.
Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Am 11. März trat in Chile mit José Antonio Kast sein Amt als Präsident an und damit war zum ersten Mal ein rechtsextremer Politiker auf demokratischem Weg an die Regierung gekommen. Kast hatte im Wahlkampf gesagt, das Land sei völlig heruntergewirtschaftet. Er hat eine tiefgreifende Sparpolitik angekündigt, die er nun umzusetzen beginnt. Gravierende Einschnitte bedeutet diese Sparpolitik auch für die bisherige Kulturpolitik. Der Kulturkampf von rechts in Chile. Peter B. Schumann berichtet.
Ein finanzieller Tiefschlag droht die chilenische Kultur zum Schweigen zu bringen. Die Gewerkschaften haben angesichts der drastischen Einschnitte in den staatlichen Kulturetat zum Widerstand gegen die Regierung Kast aufgerufen.
So hieß es Anfang April in der Internetzeitung El Ciudadano.
Besonders kritisch ist die Kürzung von 50% bei den Gedenkstätten, denn sie bedeutet einen ideologischen Eingriff in die Menschenrechtspolitik.
Dabei ist die Aufarbeitung der Vergangenheit nach dem Ende der Pinochet-Diktatur 1989 weit vorangekommen. Zahlreiche Folterzentren wurden in Orte der Erinnerung umgestaltet. Die Suche nach Verschwundenen wurde Regierungsprogramm und ein Staatssekretariat für Menschenrechte eingerichtet. Besonders diese Politik scheint dem ultrarechten Präsidenten Kast ein Dorn im Auge zu sein. Er gilt als Verehrer des Diktators und hat bereits verlauten lassen,
auch Pinochet hätte mich gewählt.
Deshalb ist für die künftige Erforschung der Vergangenheit im neuen Staatshaushalt keinerlei Finanzierung mehr vorgesehen. Ein weiteres Beispiel bietet das Museum der Solidarität Salvador Allende. Es wurde 1972 durch einen Aufruf an die Weltgemeinschaft der Kunstschaffenden gegründet, die erste sozialistische Regierung Chiles zu unterstützen. 650 Werke wurden gespendet. Sie konnten jedoch erst nach dem Ende der Diktatur ausgestellt werden. Im April musste das Museum zeitweise schließen. wie El Ciudadano meldete.
Das Museum der Solidarität Salvador Allende hat seine Aktivitäten eingestellt, weil die öffentlichen Mittel ausgeblieben sind. Das ist kein Einzelfall. Andere Institutionen sind ebenfalls betroffen. Das Kulturministerium hat die Verzögerung mit dem Regierungswechsel begründet. Aber die Organisationen der Erinnerungskultur betrachten dies als eine Missachtung ihrer Arbeit für die Menschenrechte.
Gekippt hat Präsident Kast aktuell aus rein ökonomischen Gründen, wie er sagt, die Fertigstellung des GAM, des Centro Cultural Gabriela Mistral, des neuen Kulturzentrums im Herzen Santiagos. Sie war von seinem linken Vorgänger Boric vorangetrieben worden. Rodrigo Gundelmann, einer der Leiter des GAM.
Das bedeutet, dass 2000 Arbeitsplätze nicht entstehen und dass Millionen an Baukosten vergeudet sind. Wir haben außerdem die Möglichkeit verloren, einen in seiner Größe und Ausstattung in Chile einzigartigen Ort der Kultur zu schaffen und damit auch das Zentrum Santiagos zu beleben. Diese Entscheidung verstärkt die Zweifel an der Fähigkeit der Regierung, emblematische Initiativen durchzuführen. Das ist wirklich äußerst traurig.
Zuvor hatte Francisco Undurraga, der neue umstrittene Kulturminister Chiles, vorgeschlagen, ein öffentlich-privates Konsortium zu bilden, das die Vollendung des GAMs finanzieren sollte. Kulturorganisationen befürchten, dass damit der Weg zur Privatisierung und politischen Kontrolle des Projekts vorbereitet werden soll. Barbara Negron von der unabhängigen Beobachtungsstelle für Kulturpolitik.
Es gibt bisher kein Anzeichen dafür, das darauf hindeutet, dass die Regierung Kast wirklich etwas Positives für die Kultur beabsichtigt.
Zahlreich sind auch die Kürzungen auf allen Ebenen der Bildungspolitik, von den Schulen bis zu den Universitäten. Selbst das Urheberrecht ist betroffen. Pablo Vidal, Vorsitzender des Nationalen Fernsehverbands Anatel.
Ein neues Gesetz ermöglicht es ausländischen Unternehmen, die kein Büro in Chile unterhalten, jedes hier veröffentlichte Werk ohne Autorisierung und Honorierung zu verwenden. Das schadet der publizistischen Qualität und damit der Demokratie.
Die Sparpolitik der Regierung zielt vor allem auf jene kulturellen und gesellschaftlichen Bereiche, die nicht dem ideologischen Weltbild des Präsidenten entsprechen. Chilenische Medien haben ihm bereits einen Spitznamen verpasst. Castigo. Cast ist eine Strafe für das Land.
Der Kulturkampf von rechts in Chile, Peter B. Schumann berichtete.
Vorhang zu und alle Fragen offen. Wir kennen diesen Spruch, er stammt von Bert Brecht aus dem Theaterstück Der gute Mensch von Sezuan. Der Bürger soll das Theater verlassen und nachdenken über das, was er gesehen hat. Typisch Bert Brecht. Wir wollen uns genau diesem wundersamen Detail einer Theater- oder Opernaufführung nun zuwenden, dem Theatervorhang. Das Royal Opera House Covent Garden bekommt nämlich einen neuen Theatervorhang. Ja, das ist eine interessante Meldung, denn so einen Vorhang kann man nicht einfach so herstellen und aufhängen. Da spielen Handwerk, Technik, Tradition und auch Kreativität eine wichtige Rolle, gerade auch am Königlichen Opernhaus Covent Garden. Und genau darüber möchte ich nun mit Andreas Fremke sprechen. Er arbeitet bei einer Firma in der Nähe von Freiburg, die weltweit führend ist für Bühnenausstattungen. Er sorgt dort als Projektleiter dafür, dass sich dieser neue Vorhang am 14. Mai in Covent Garden öffnet und schließt, dass er wunderbar fällt und die dekorativen Teile und Applikationen voll zur Geltung kommen. Er ist am Telefon. Herr Fremke, einen schönen guten Abend.
Ja, einen schönen guten Abend wünsche ich Ihnen auch. Dankeschön.
Der Vorhang ist, glaube ich, 20 Meter breit, 14 Meter hoch. Wie entsteht denn solch ein Vorhang? Welchen Prozess müssen Sie denn als Projektleiter da koordinieren?
Ja, ein Vorhang dieser Größe und dieser Machart, der hat eine etwas längere Vorbereitungszeit. Also sagen wir mal von der ersten Anfrage des Kundens, die circa vor Anfang letzten Jahres war, also Anfang 25 bis jetzt zur Ausführung, ist ein gutes Jahr dazwischen, bis alles geklärt ist und alle Details abgescheckt und dann der Vorhang auch durch die Fertigung und letztendlich montiert werden kann und in den zur Öffnung kommt.
Sprechen Sie doch ein bisschen über die Machart, wie Sie es genannt haben, also die verschiedenen Bestandteile, die es da zu berücksichtigen gilt bei so einer Herstellung.
Ja, dieser Vorhang hat erstmal das Besondere, dass er aus vier Lagen besteht. Also die vordere Schmucklage, das ist ein Mohair-Velour, ein sehr schwerer mit fast 800 Gramm auf Quadratmeter. Und drei weiteren Lagen, die erstmal den Vorhang von hinten schützen sollen, wenn auf der Bühne Arbeiten stattfinden. und zwei weitere Lagen noch dazu, die eben für den Schallschutz sorgen. Das heißt, wenn auf der Bühne gearbeitet wird, zwischen den Akten umgebaut wird und der Vorhang ist geschlossen, dass im Zuschauerraum nicht so viel davon gehört wird. Dieser Vorhang hat eine große Besonderheit, dass er eben mit Schmuckelementen appliziert sind, die einerseits das Emblem vom jetzigen König zeigen und dennoch diverse weitere mit Bordüren und gestickten Elementen, zum Beispiel auch eine ganz bestimmte Kronenform und Art. Und diese Bauteile werden halt auch noch mit drauf.
Aber diese Applikation, die stellen Sie nicht selber her, sondern die werden Ihnen zugeliefert gewissermaßen. Aus Großbritannien, aus dem Königshaus letztendlich.
Genau, na genau. Das nennt sich letztendlich von der Royal School of Needlework, also ein sehr schöner Name. Und die werden nach Vorlagen, die Ihnen vom Königshaus vorgegeben werden, dann dort gefertigt und gestickt. Handgefertigte Arbeiten sind das. Und die werden uns beigestellt, damit wir die mit drauf applizieren. Das ist richtig.
König Charles III., ist das der Grund dafür, dass der Vorhang neu angefordert wurde, weil ja seine Mutter nicht mehr lebt?
Soweit ich verstanden hatte, hätte König Charles sogar mit dem alten Vorhang noch weiter leben können, hat man mir gesagt. Aber man wollte ihm auf jeden Fall den neuen Vorhang gerne präsentieren. Und der alte Vorhang, den unsere Firma Geriatz ja auch schon vor 27 Jahren auch schon gefertigt hatte, für die Queen Elizabeth damals, der hat auch ein bisschen seine Lebenszeit jetzt hinter sich mit knapp 30 Jahren.
Es gibt verschiedene Arten von Vorhängen. Es gibt griechische Vorhänge, italienische, französische Vorhänge. Einen britischen Vorhang gibt's nicht, meiner Recherche nach. Wie wird der geöffnet? Wie wird der bewegt?
Ja, in der Tat. Dieser Vorhang wird italienisch oder auch wagnerisch geöffnet und deutsch. Kurze Erklärung. Italienisch-wagnerische Öffnung ist eigentlich fast das Gleiche. Man zieht den Vorhang so diagonal, die linke und die rechte Vorhanghälfte so nach oben raus. Das nennt sich dann Italienisch-Wagner-Vorhang, nennt es sich, wenn er fast verschwindet, wie es hier der Fall auch ist. Und deutsch bedeutet, der ganze Vorhang wird wie so Guillotine nach oben gezogen. Wird sich in Frankreich nennen, die das auch tatsächlich öffnen, Guillotine.
Also der fällt dann auch richtig.
So, er wird hochgezogen wie eine Guillotine, wie ein Beil, das ist die eine Möglichkeit. Oder eben mit dieser Wagenöffnung und dann fällt er so richtig rein, so dass er dann zusammenfällt. Nur nicht ganz und gar. Tatsächlich müssen immer zwei Personen den Vorhang richtig noch von Hand zuziehen. Dass jede Aufführung bei jedem Vorhang schließen wird manuell unterstützt bei diesem Vorhang. Das ist einzigartig.
Das stellt selbstverständlich sofort die Frage, wie schwer ist so ein Teil, der ja aus zwei Teilen besteht.
Genau, der Vorhang besteht aus zwei Teilen. Jedes Teil wiegt ca. 375 Kilogramm in den vier Lagen, zusammen 750 Kilo dann.
Ja. Also das muss erstmal bewegt werden.
Haben Sie recht, ja.
Wie lange hält so ein Vorhang? Also, oder anders gefragt, ich vermute mal, da haben Sie keine Zahlen parat. Wie viel Anzahl von Vorstellungen hat der Vorhang schon hinter sich?
Stimmt, die Frage bin ich noch nie durch. Das Haus wird eigentlich täglich bespielt. In der Sommerzeit ist es, glaube ich, für 3 Wochen geschlossen für Wartung. Und es hat mindestens eine Vorführung am Tag und Sie können davon ausgehen, pro Vorführung bestimmt 5 bis 10 Mal. Der Rest muss man sich ausrechnen, was die letzten 27 Jahre denn dort passiert ist. Was sehr lang ist für so einen Vorhang dieser Art. Wir halten oft kürzer, aber der ist sehr aufwendig gefertigt damals und ja, der hält einfach gut.
Wir müssen noch sagen, wir sprechen über den sogenannten Hauptvorhang. Also dahinter gibt es dann manchmal auch noch einen Schmuckvorhang, der dann auch richtig gestaltet ist, künstlerisch gestaltet ist.
Also dieser Vorhang ist in der Tat der gestaltete Schmuckvorhang, aber im Grunde genommen ist es in diesem Fall ein Schmuckvorhang und Hauptvorhang gleichzeitig, würde ich sagen. Aber viele Bühnen haben ein geschmücktes Vorhangteil vorne dran, was so das Gesicht vom Haus ist und dann dahinter den sogenannten Hauptvorhang, der dann eben benutzt wird, um auch szenische Bedingungen da zu erfüllen.
Kann man sagen, dass das war jetzt wieder ein vorbildliches deutsch-britisches Unternehmen, so eine Produktion eines Vorhanges?
Ja, es ist eigentlich sogar eine eher europäische Produktion, dürfte ich so sagen, weil in der Tat britisch, wir haben eine Vertretung in England, die auch Geriatz heißt und die den Auftrag angenommen hat und auch das Ganze mit der Royal School of Needlework koordiniert hat und auch mit dem Auftraggeber im direkten Gespräch ist. Und wir hier in Deutschland machen die Projektleitung und genäht wurde der Vorhang nahe Elsass von deutschen und französischen Mitarbeiterinnen, die da manuell sehr lange und sehr viel Hand anlegen mussten.
Herr Fremke, Sie sind Informationselektriker und Maschinenbauer mit Fachrichtung Theatertechnik. Kann man davon ausgehen, mit dieser Ausbildung, mit diesen Ausbildungen, dass Sie sich von Kindheit an fürs Theater interessiert, begeistert haben, für die Bretter, die die Welt bedeuten?
Ja, ich habe natürlich schon früh, wie das so ist, an den Schulen in Theateraufführungen mitgemacht. Aber in der Tat, dass ich nicht komplett in die eine Technikrichtung gegangen bin, hat damit zu tun, dass ich gerne, als ich was gesucht habe, wo ich eben eine Fachrichtung, die komplett von der Technik unterschiedlich ist, mit dem verbinde, was ich eigentlich gut kann. Und das ist eben die Technik und Elektronik, Mechanik, Maschinenbau. Aber eben, dass man halt auch mit Textilien und das Gestalten und gerade solche Schmuckvorhänge ist eigentlich jetzt fast mein Hobby geworden und habe da schon viele Projekte machen dürfen.
Gehen Sie denn dann auch regelmäßig in Theater- oder Opernaufführungen, um mal Ihren Vorhang zu sehen?
Ja klar, meine Frau ist selbst Bühnenmalerin am Theater hier in Freiburg und da schauen wir uns schon öfter die Vorstellungen an.
Sie arbeiten in der Firma Geritz, der Name ist gefallen schon, ich hatte es gesagt. Geritz ist weltweit führend für Bühnenausstattung mit großen Werkstätten, unter anderem einer Näherei, einer Folienschweißerei. Sagen Sie doch noch zwei, drei Sätze zu dieser sehr spezialisierten, sehr erfolgreichen, weltweit agierenden Firma.
Ja, wir haben angefangen mit Stoffhandel, der Urgroßvater von jetzigen Herrn Geritz und nach dem Zweiten Weltkrieg. Und das hat sich dann ausgeweitet, dass man es vernäht. Das war schon in den 50er, 60er Jahren so. Irgendwann kam die Technik zum Bewegen der Vorhänge dazu. Und dann hat man in den USA, da haben wir auch eine Firma, die mit Projektionsfolien aus PVC-Folie mit dem Verschweißen angefangen. Und diese gesamten Oberflächen wie Folie, Projektion, Textilien und die Bewegungstechnik dazu, dass man das aus einem Haus bekommen kann bei uns und eben mit der Erfahrung und dem Nachweis vieler bereits getätigter Projekte weltweit sind wir eigentlich ganz gut gewachsen und sind in der Branche auf jeden Fall sehr bekannt weltweit.
Das Royal Opera House bekommt einen neuen Hauptvorhang, Schmuckvorhang. Premiere ist am 14. Mai. Da wird er dann zum ersten Mal aufgezogen. Er wird zum ersten Mal fallen. Hergestellt wird er in der Nähe von Freiburg. Andreas Fremke war das. Er hat das Projekt bei der Firma Geritz geleitet. Herr Fremke, herzlichen Dank. Einen schönen guten Abend.
Ja, herzlichen Dank. Auch einen schönen Abend.
Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Das Gallery Weekend Berlin ist ein erfolgreicher Exportschlager der Hauptstadt. Mittlerweile gibt es die Gallery Weekends in Warschau, in Paris, London und Tokio. Die Idee, die gibt es schon seit 2005 und sie ist so einfach wie genial. Rund 50 kommerzielle Kunstgalerien schließen sich zusammen und eröffnen Ausstellungen alle am selben Tag. Das ist wie ein Lockruf für Sammlerinnen und Sammler nach Berlin zu reisen und natürlich auch für Aderbeis der Kunstszene selbstverständlich auch. Wer sich nicht auskennt in der Stadt oder in der Galerieszene, der konnte auch diesmal wieder an Art Walks durch ausgewählte Galerien teilnehmen. Wiebke Hovestedt war bei Tour 9 dabei, Charlottenburg Around Fasanenstraße.
Vom Großstadtlärm und einer Baustelle vor der Tür ist der Beginn der Tour überschattet. Doch die heutige Route soll das schnell ändern. Die Teilnehmenden bekommen noch die besten Einblicke in die Berliner Kunstszene, verspricht Tourleiterin Susanne Burmehl.
Wir werden auch an vielen, vielen Galerien vorbeigehen. Das ist wunderschön, hier in diesem Kiez sozusagen so viel Kunst und so viel unterschiedliche Kunst entdecken zu können.
Von 300 Galerien in Berlin befinden sich 100 in Charlottenburg. Kunst kann wichtige gesellschaftliche Impulse geben und habe gerade jetzt eine große Bedeutung, betont Susanne Burmehl.
Künstler und Wissenschaftler sind beides Forscher. Während die Wissenschaftler in materielle Ebenen forschen und eigentlich immer nach Antworten suchen, arbeiten die Künstlerinnen und Künstler in die emotionell-gesellschaftlichen Bereiche und stellen Fragen. Und deswegen ist für mich heutzutage unfassbar, dass es so viele Kulturkürzungen in diesen unruhigen Zeiten gibt, weil genau jetzt müssen wir viele Fragen stellen. Wie wollen wir leben? Was bedeutet Gesellschaft?
Mit dem Übertreten der Türschwelle der ersten Galerie wird die emotionale Tiefe der Kunst deutlich. Die Galerie Contemporary Fine Arts zeigt Bilder von Julien Eins. Der Maler setzt sich mit Traumata auseinander. Seine Bilder zeigen keine brutale Gewalt, sondern das, was folgt und nachwirkt. Das schafft der Künstler durch seine besondere Technik. Julien Eins malt mit Öl auf Leinwand und kreiert eine matte Oberfläche mit dunklen Farben. Gesichter von Kriegsgefangenen verschwimmen durch seine Technik mit dem Pinsel, beschreibt Mathieu von Matt, Mitarbeiter der Galerie Contemporary Fine Arts.
Diese Bewegung, die entsteht daher, dass der Künstler tatsächlich sehr inspiriert ist, auch insbesondere von Filmen. Und er schaut sich Dokumentarfilme an von diesen Ereignissen, die er eben als Inspiration nimmt, um seine Bildsprache umzusetzen. Das ist übrigens der Galerist Camille Menou aus Paris. und bezieht sich dann aber auf Filmsnippets, die typischerweise zwischen 5 und 10 Sekunden laufen, und schaut sich immer wieder an, vor und zurück, was eben passiert. Und dadurch entsteht quasi dieses Bewegtbild in seinen Arbeiten.
Die Teilnehmenden nehmen die Eindrücke auf und drehen noch eine Runde über den knarzenden Galerieboden. Dann geht es weiter mit einem Spaziergang durch die Sonne, vorbei an grünen Bäumen und hinein in Charlottenburgs Galerien. Susanne Burmehl erzählt, dass die wirtschaftliche Lage, wie in fast allen Bereichen, auch auf dem Kunstmarkt zu spüren ist. Teilweise würden Galerien ihre Ausstellungen sogar verlängern, um Geld zu sparen.
Gerade heute ist es, glaube ich, unglaublich wichtig, den lokalen Standort zu stärken, was das Gallery Weekend definitiv tut. Und deswegen ist es eine ganz wichtige Veranstaltung für die Berliner Galerien, weil das ist immer auch die günstigste und die allerbeste Möglichkeit, die Kunst und die eigenen Künstlerinnen zu präsentieren.
Durch einen Hinterhof geht es weiter zur letzten Station, der Galerie Max Hetzler. Die Bilder hier sind anders als die am Anfang, weniger düster und viel knalliger. Susanne Burmehl beschreibt, woran das liegt.
Wir sehen dadurch immer, dass Künstler eigentlich der Spiegel ihrer Zeit sind und Themen haben oder auch Farben verwenden, die der Zeit entsprechen.
In der Galerie beschreibt Mitarbeiterin Anna Westmackert ein Bild der Künstlerin Vivian Sen. Sie wurde in China geboren und ist in Kenia und Thailand aufgewachsen. Auf dem großformatigen Gemälde ist ein Tigerschmetterling zu sehen.
Das ist eine Schmetterlingsart, die migriert von ganz Südafrika bis in die Arktis und zurück. Und weil ein Schmetterling gar nicht so lange lebt, kann das der Schmetterling nicht in einer Lebenszeit machen. Die machen das in 5 bis 6 Generationen. Und die haben in ihrer DNA also diese Information, migrieren zu müssen oder zu wollen.
Die Basis des Gemäldes ist violett. In Kreisen sind die Tigermuster gemalt. Die Künstlerin arbeitet mit verschiedenen Ebenen und Tiefen. Teile des Gemäldes sehen fotorealistisch aus. Eine Fläche bleibt komplett weiß und wieder andere Kreise wirken unscharf. Die Teilnehmenden durchqueren die lichtdurchflutete Galerie. Sie erleben unterschiedliche Texturen und Bilder. Raum für eigene Deutungen.
Ein Art Walk beim Gallery Weekend in Berlin. Eine Reportage war das von Wiebke Hovestedt. Und nun hier in Fazit der Blick in die Feuilletons, heute von Tobias Wenzel.
Ein großes weißes Ei füllt eine ganze Seite der Taz. Dazu die Überschrift »Vorsicht mit dem weichen Ei«. Gemeint, und zwar metaphorisch, ist Bundeskanzler Friedrich Merz. Der hatte dem Spiegel mit Blick auf Anfeindungen auf Social Media gesagt: »Kein Bundeskanzler vor mir hat so etwas ertragen müssen.« Silke Mertins schreibt deshalb ironisch in der Taz: »Seid vorsichtig mit diesem weichen Ei.« Auf der folgenden Seite geht es, wohl nicht abgesprochen, weiter mit dem Thema. Ob sich Friedrich Merz hier von seiner sensiblen Seite zeige, fragt die Taz Friedrich Küpersbusch. Der antwortet: »Großes Kino. Wie nun digitale Medien Merz dissen, weil er sich darüber beschwert hat, dass digitale Medien Merz dissen.« Doch tatsächlich klingt der Jahrespraktikant im Kanzleramt inzwischen öfters wie ein überlautes Selbstgespräch. Aber ganz wohl ist Küpersbusch bei der Sache nicht, denn er schreibt über den sich beklagenden Kanzler: »Könnte man gleichgültig oder mit Häme kommentieren, weil's seine letzte Chance zu sein scheint. Dummerweise ist es auch unsere.« Küpersbusch wird auch gefragt, wann Wolfram Weimers Rücktritt komme. Für einige wirkt Weimar schon wie zurückgetreten. Jedenfalls ist er manchmal nicht mehr dort zu sehen, wo man einen Kulturstaatsminister eigentlich erwartet. So hat er nun auch das Berliner Theatertreffen geschwänzt. Es wäre übertrieben zu sagen, dass er schmerzlich vermisst worden wäre, schreibt Peter Laudenbach in der Süddeutschen. Natürlich ist Weimars Abwesenheit eine demonstrative Geste. Sie zeigt seine Entfremdung, vielleicht auch seine Kontaktscheu gegenüber erheblichen Teilen des Kulturbetriebs, dessen Interessen er in der Bundesregierung eigentlich vertreten sollte. Rund 40% seines Artikels über die Eröffnung des Berliner Theatertreffens beschäftigt sich Laudenbach mit der Abwesenheit des Kulturstaatsministers und Anspielungen auf ihn in den Eröffnungsreden. Dann kommt er endlich zur Kunst. endlich, naja. Jetzt würde man gerne von der Eröffnungsinszenierung des Festivals schwärmen, aber von Pinar Karabuluts grauenvoll biederer, so selbstgefälliger wie oberflächlicher Adaption von Tomasi di Lampedusas Roman Il Gattopardo am Schauspielhaus Zürich gibt es rein gar nichts zu schwärmen. Uninspiriertes Standbein-Spielbein-Rumgestehe und Textaufsagetheater mit Herren im Gehrock und Damen in vielschichtigen schwarzen Röcken, schreibt Laudenbach. Sie führen vor allem vor, wie ergriffen sie von sich selbst sind. Die Figurenzeichnung ist nicht ganz so vielschichtig wie die Kleider der Damen, sondern etwa so komplex wie eine Vorabendserie. Die Bühne mit den nach hinten gestaffelten Innenräumen eines sizilianischen Palazzo war sicher nicht billig, wirkt aber trotzdem nur wie eine Kronleuchter- und Pressspan-Deko. Ein gnadenloser Verriss also. Da hätten sich die Regisseurin und ihr Team wohl gewünscht, Peter Laudenbach wäre bis zum Schluss seines Artikels für die SZ bei der Abwesenheit des Kulturstaatsministers geblieben. Abwesend, jedenfalls von der deutschen Ostseeküste aus gesehen, ist nun auch der Wal Timmy. Der schwimmt nun in internationalen Gewässern. Hans Zippert versucht, das große Interesse der Deutschen am Schicksal dieses Wales zu erklären. Sehen viele Interessierte die sogenannte Walrettung als Modellprojekt für die Rückführung unerwünschter Migranten, wo Schlepper mal in eine andere Richtung unterwegs sind? Fragt Zippert in seiner satirischen Kolumne für die Welt. Wobei bis heute nicht geklärt werden konnte, ob der Buckelwal nur als Tourist unterwegs war oder ob er Asyl beantragen wollte.
Der Blick in die Feuilletons war das von Tobias Wenzel. Und das war's, unser heutiges Fazit. Am Mikrofon war Eckart Rölke. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.